In Heilbronn stand die Belegschaft des traditionsreichen Knorr-Werkes mit dem Rücken zur Wand. Das Management des weltweit tätigen Unilever-Konzerns hatte entschieden, den Standort zu schließen. 650 Arbeitsplätze sollten ersatzlos gestrichen werden. Zu Beginn herrschte erwartungsgemäß Schockstarre. Doch Betriebsrat und Belegschaft kamen hier ganz schnell ans Machen. Sie konterten nicht nur mit öffentlichkeitsstarken Protestmaßnahmen. Sehr schnell trieb die betriebliche Interessenvertretung die Suche nach Alternativen und die Entwicklung einer neuen Strategie für den Standort voran. Was dazu alles nötig war und wie das Gremium hier konkret vorgegangen ist, darum dreht sich unsere heutige Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Und damit wieder herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Herrmann. Wir berichten heute erneut über ein beeindruckendes Projekt aus dem Kreise der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023. Damit ringfrei für meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Sie ist heute im Gespräch mit Thilo Fischer, Betriebsratsvorsitzender von Unilever in Heilbronn.
Für einen weltweit agierenden Konzern zählen offenkundig nur Wirtschaftskennziffern. So kam das globale Management von Unilever auf die Idee, nach einer Analyse aller europäischen Standorte ausgerechnet ein Traditionswerk zu schließen. Es handelte sich dabei um die 185 Jahre alte Knorr-Fabrik in Heilbronn. 650 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Wie es dem Betriebsrat gelang, nicht nur die Werksschließung zu verhindern und die Arbeitsplätze zu erhalten, sondern auch noch eine nachhaltige Standortsicherung auszuhandeln, bespreche ich heute mit dem Betriebsratsvorsitzenden der Unilever Deutschland GmbH, Thilo Fischer. Hallo Thilo, ich grüße dich in Heilbronn.
Hallo, grüßt euch zusammen.
Thilo, wie war denn die Ausgangslage? Was stand für die Beschäftigten auf dem Spiel?
Gut, die Ausgangslage, die war natürlich in der Tat mehr als kritisch und man muss vielleicht im Vorfeld schon einräumen, dass wir als Knorr-Fabrik sehr viele Trockenprodukte herstellen und die Marktsituation gerade im Trockensegment, die war natürlich in den letzten Jahren nicht gerade von Wachstum geprägt, sondern eher Stagnation und leichtem Rückgang. Das hat das globale Management dazu angehalten, eine Netzwerkstudie zu betreiben, um alle europäischen Fabriken zu überprüfen. Und ja, dann war eigentlich der Nackenschlag für uns, dass in einer Belegschaftsversammlung, von der wir vom globalen Team eingeladen wurden, also die Beschäftigten und der Betriebsrat eingeladen wurden, damit konfrontiert, dass unser Werk, unser Traditionswerk hier in Heilbronn geschlossen werden sollte. Das hat natürlich zur Konsequenz oder hätte zur Konsequenz gehabt, dass die 650 Kolleginnen und Kollegen ja ihren Job verloren hätten und die ganzen Arbeitsplätze, ich sag's mal so drastisch, vernichtet worden wären. Und das hat uns natürlich als Betriebsrat, es war für uns eigentlich der Startschuss, zu sagen, okay, jetzt geht's eigentlich ums Ganze. Und ja, wie es dann so ist, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann war die Richtung eigentlich klar. Wir wollen alles daran setzen, um für unseren Erhalt unseres Standortes zu kämpfen.
Ihr habt ja denn mit einem ganzheitlichen Ansatz die Schließung des Knorr-Werkes abgewendet und langfristige und zukunftsorientierte Perspektiven für den Standort und die Beschäftigten geschaffen. Was waren denn die Kernelemente dieser ganzheitlichen Strategie von euch?
Also zunächst war uns natürlich klar, wir werden nur mit Protest, Widerstand oder auch mit einer Öffentlichkeitsarbeit den Konzern davon überzeugen, seine Entscheidung zu überdenken. Sondern wir sind dann schon intern in die Analyse gegangen und gesagt, okay, was für Hebel müssen wir eigentlich nutzen, dass wir vielleicht doch das Unmögliche schaffen und eine Entscheidung von nochmal globalem Management nochmal ins Wanken bringen. Und dann war es eigentlich schon viergliedrig. Zum einen haben wir gesagt, okay, wir müssen zunächst einfach mal mit Protest und Widerstand eigentlich die klassischen Elemente nochmals, sage ich jetzt mal, anwenden, um auch die Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen. In dem Zusammenhang haben wir natürlich auch uns eine Scheu dafür, auch Drohszenarien für unseren Konzern aufzuzeigen. Mhm. Im zweiten Schritt war es uns natürlich elementar wichtig zu sagen, okay, egal wie wir es am Ende dann weiter vorantreiben. Ohne das Einbinden der Kolleginnen und Kollegen in unsere Strategie, aber auch in alles Tun und Handeln in den nächsten Schritten, werden wir auch vom Scheitern, wird es auch zum Scheitern verurteilt sein. Der dritte große Block war dann, dass man sage, okay, wenn wir auf Augenhöhe mit dem Top-Management in die Diskussionen kommen wollen, dann müssen wir uns auch Fachleute an die Seite holen. Und das war dann, wie gesagt, der dritte Block, in dem wir betriebswirtschaftliche Fachkompetenz, juristische Unterstützung uns als Sachverständigen hinzugezogen habe. Und dann im vierten Schritt, da waren wir uns klar, dass man gesagt hat, okay, wir als Beschäftigte, und da betone ich wohlweislich Beschäftigte, gemeinsam mit dem Betriebsrat wollen gemeinsam daran arbeiten, an einem Konzept, das ja die Wettbewerbsfähigkeit für Unilever bringt, aber auch somit die Chance für den Erhalt unseres Standortes. Und das im Kollektiv dann auch mit Verantwortlichen des Standortmanagements. So war das Konzept eigentlich aufgebaut.
Okay, und ich kann mir vorstellen, wenn mein Arbeitsplatz, also das ist klar, wenn mein Arbeitsplatz auf dem Spiel steht, dann habe ich ja auch Angst. Wie konntet ihr denn konkret auch die Belegschaft zum Mitarbeiten gewinnen? Also, ne, dass die nicht so ängstlich wie ein Kaninchen waren. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das hingekriegt?
Das war eigentlich verwunderlich. Wir hatten natürlich schon zu Beginn, also für mich war immer so eine bleibende Erinnerung, schon wo das globale Management uns diese Mitteilung gemacht hat oder dieses Announcement kundgetan hat, haben wir das sicherlich im Vorfeld etwas gesteuert gehabt, aber da haben wir schon eine Identifikation erzeugt, indem wir als Betriebsräte dann mehr oder weniger das Management haben stehen lassen in dieser Belegschaftsversammlung und haben mit den Worten sie verabschiedet, dass wir jetzt wieder zurückgehen in unsere Arbeitsplätze und das tun, was wir am besten können, nämlich Suppen produzieren. Und es wurde dann begleitet mit einem Skandieren, also mit Schlachtrufen, wir sind Knorr. Also da ist der erste Funke der Identifikation, wir sind doch eigentlich Knorr, die Beschäftigten sind noch und wir gehen jetzt zurück und produzieren. Und das war eigentlich schon, und das Management ist vorne gestanden, die wusste vielleicht gar nicht so richtig, was in der Geschehen ist. Und das war so ein bisschen der erste Impuls dann von der ersten Stufe des Widerstandes und des Protestes. Mhm. Da sind dann viele weitere gefolgt und am Ende haben wir eigentlich ein bisschen die ganze Region ein bisschen angefixt gehabt und eine unwahrscheinlich große Welle der Solidarität erzeugt. Das hat dazu geführt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen vermutig geworden sind, ob das Protestmärsche waren, ob das Kundgebungen auf dem Marktplatz waren, ob das symbolische Werkschließungen waren, wo wir dann die Tore mit unseren Kolleginnen und Kollegen versperrt haben und zu sagen, okay, wir sind Knorr, wir sind bereit für Veränderungen, aber wir könnten theoretisch auch anders, indem wir das Werk blockieren. Also das war so, und ich glaube, wir sind 100%, alle sind uns gefolgt und das war am Ende dann doch ein bisschen Gänsehaut immer, dass es uns da gelungen ist zu sagen, okay, schon im Bereich des Protestes zu signalisieren, hier steht die ganze Belegschaft zusammen.
Genau, und euch ist es ja dann auch über diese Protestmärsche gelungen, die betriebsexterne Öffentlichkeit heranzuholen. Ihr habt auch den Bürgermeister mit dabei gehabt und habt dann auch nochmal, hast du ja eben auch erzählt, auf dem Marktplatz nochmal Kundgebungen gehabt. Und ihr habt tatsächlich ganz Heilbronn hinter euch stehen haben, oder?
Also das war dann schon bemerkenswert. Da hat uns sicherlich die Tradition, also die Mark Knorr geholfen, die von Heilbronn eigentlich nicht wegzudenken ist, dass das sofort alle angefixt hat in der Region. Aber natürlich durch die Maßnahmen, die ja von klein begonnen haben, ist es uns gelungen, eigentlich die Solidarität aller zu erlangen. Und ja, da muss man sagen, ob das Vertreter der Politik, alle Gewerkschaften, also vom DGB beginnend über die Einzelgewerkschaften und vor allem die Stadt, hat natürlich alle unsere Aktionen extrem positiv mitbegleitet und sind da für uns eigentlich, sage ich jetzt mal, in der Welle des Protestes und des Widerstandes, sage ich mal, haben uns da wirklich massiv unterstützt.
Okay, und was war dann der Game Changer? Was war nach deiner Einschätzung entscheidend? Was hat nach deiner Einschätzung entscheidend dazu beigetragen, dass aus dieser geplanten Schließung, die ja schon von oben geplant gewesen ist, doch noch eine nachhaltige Standortgarantie wurde?
Und wir haben natürlich, das muss man schon sagen, das eine war der Protest und der Widerstand. Mhm. Aber wir haben da immer wieder durchklingen lassen, dass wir den Standort zwar nicht kampflos aufgeben, aber wir sehr wohl wissen, dass Veränderungsbereitschaft notwendig ist. Dafür sind wir auch bereit und haben dann relativ schnell einen sehr professionellen Ansatz gewählt, indem wir, wie gesagt, mit externer Fachkompetenz durch Sachverständige das versucht haben, relativ schnell auf betriebswirtschaftlicher Weise zu beleuchten und auf betriebswirtschaftliche Beine zu stellen. Um wirklich in eine Analyse zu gehen, zu sagen, okay, wo sind wir eigentlich schlecht, beziehungsweise wo haben wir Optimierungsbedarf, um das proaktiv dann anzugehen. Und diese Kombination, Entschlossenheit, Widerstand, aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, wir sind bereit für Veränderungen, wir wollen an der Schwäche arbeiten, wir wissen aber auch, was unserem Standort gut tut, wo wir durch strukturelle Anpassungen bedeutend besser werden können. Dieser Ansatz, glaube ich, war, sage ich mal, notwendig und hilfreich. Ich glaube, wenn man nur sagt, wir sind dagegen, das machen wir nicht mit, Frust beziehungsweise Boykott, ich glaube, da kann man in der heutigen Zeit so globale Entscheidungen nicht beeinflussen. Ich glaube, eher der Ansatz, das war unternehmerisch, das anzugehen, dass diese Kombination gepaart mit der für Unilever immer wieder doch negativen Presse, das gefällt ihnen nicht wirklich. Ja, und das in der Kombination hat natürlich dazu geführt, dass man zumindest zugehört hat. Zugehört hat und hat dann einmal gesagt, okay, wie sind denn die Ansätze? Und das war so ein bisschen der kleine Türspalt, um dann in eine konzeptionelle Arbeit zu kommen.
Ihr habt ja jetzt eine Standortgarantie bis 2030. Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation im Werk?
Also die aktuelle Situation ist natürlich dann so, nachdem wir gemeinsam, und da will ich auch ganz offen sein, nachdem wir die Situation analysiert haben und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern oder gearbeitet haben, die zu verbessern, da haben wir natürlich auch Unternehmensvertreter dazu benötigt. Mhm. Also, aber die am Standort ansässigen, ob das die Bereichsleiter, die Abteilungsleiter, die selbst der Werksleiter, weil letztendlich saßen wir dann irgendwo national gesehen im gleichen Boot, nämlich alle hätten ihren Job verloren. Und da haben wir natürlich dann gemeinsam mit den Unternehmensvertretern, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Betriebsräten die Optimierung ausgearbeitet. Das war vielfältig. Das war zum Teil von Organisationsveränderungen bis über Anträge zu Investitionen, wo uns dann mittelfristig in eine bessere Kostensituation bekommen, aber auch tarifverträgliche Anpassungen notwendig gemacht haben. Und nachdem wir dieses Konzept hatten, war ja dann das so, dass wir nur bereit waren, den Weg mitzugeben, auf der anderen Seite der Waagschale natürlich Zusage bekommen. Mhm. Nicht nur in Standortsicherung, sondern auch in Investitionsgelder. Ja. Und diese Kombination, die wurde uns dann zugesagt. Und jetzt sind wir im Prozess immer noch drin, bestimmte Vereinbarungen umzusetzen, Investitionen zu tätigen, aber Investitionen auch in Automatisierung, was natürlich auch eine veränderte Organisationsstruktur mit sich bringt dann.
Und veränderte Arbeitsbedingungen, ja.
In der Tat, genau. Und jetzt kommen wir natürlich dann schon zu dem Punkt zu sagen, okay, wir müssen investieren, wir brauchen Facharbeiter, wir brauchen auch zusätzliche neue Beschäftigte. Mhm. Jetzt kämpfen wir eigentlich eher im Rahmen des Fachkräftemangels. Wie gelingt es uns, Fachkräfte zu gewinnen. Wie gelingt es uns, Mitarbeiter zu qualifizieren für neue Technologien? Auch Herausforderungen, aber natürlich bedeutend angenehmer, wie sich mit Schließungsgedanken zu beschäftigen und mit Existenzängsten auseinanderzusetzen.
In der Tat. Thilo, drei Tipps noch ganz kurz für andere Gremien, die sich vielleicht in einer vergleichbaren Lage, wie ihr sie euch befunden habt, jetzt befinden und die gerne vielleicht deine Tipps mitbekommen würden.
Boah, ja, Tipps, Ratschläge, das ist immer etwas schwierig. Das hat immer so was zu tun von oben runter. Aber ich glaube, für uns waren drei Erfolgsgaranten dafür verantwortlich, dass es uns am Ende gelungen ist. Das eine war sicherlich, dass wir von Beginn an einen mehr als professioneller und stilvoller Auftritt hatten. Also die Kombination, wir waren zwar kritisch, aber wir waren immer gleich konstruktiv. Und das hat natürlich dann auch schon für Gehör gesorgt im Konzern, aber auch bei der Stadt, bei der Politik, in der Presse, dass wir nicht rüberkommen als, die sind gegen alles, sondern sehr konstruktiv gleich mit der Sache umgegangen sind. Der zweite Punkt ist sicherlich, man muss, glaube ich, Veränderungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit immer an den Tag legen. Und das proaktive und der betriebswirtschaftliche Ansatz hat uns da schon mehr als geholfen und würde auch eine als wichtige Säule betrachten. Aber der wichtigste Punkt ist, in so tiefgreifenden Veränderungen, dass wir die hundertprozentige Rückendeckung unserer Kolleginnen und Kollegen hatten. Und die haben wir natürlich nur deshalb erzählt, weil wir zum einen es geschafft haben oder eine gute Glaubwürdigkeit durch die Vergangenheit bei unseren Kolleginnen und Kollegen hatte. Aber vor allem haben wir sie wirklich von Anfang an mit einer Top-Kommunikation, ich glaube, im ersten Vierteljahr 20 Teilbetriebversammlungen, Betriebversammlungen gehabt. Also abteilungsweise runtergebrochen. Wir sind in die Diskussion gegangen, wir haben sie mit eingebunden, wir haben sie kritisch gefragt, sagen, was sollen wir machen? Sollen wir abwarten? Es geht um unsere aller Existenz. Die Verantwortung wollen wir mit euch teilen. Wir sind die, wo wir vorangehen, aber am Ende müssen wir gemeinsam das bewältigen. Und ich glaube, das war der Schlüssel des Erfolges auch, dass wir sie stetig mit eingebunden haben. Und am Ende haben wir sogar gemeinsam mit der Gewerkschaft sogar wie eine Art Abstimmung gemacht, wollen wir dieses Paket gemeinsam tragen. Ich glaube, schon wäre es eine gegangen, wenn man da eine Zwei-Klasse-Gesellschaft hat, sondern das ging nur gemeinsam. Und von dem her, glaube ich, war es ein Erfolg einer Region, des Betriebsrates mit der, aber vor allem der Beschäftigten.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thilo, für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Prozent Rückendeckung durch die Kollegen. Dies war einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für den Erhalt des Knorr-Werkes und damit von über 600 Arbeitsplätzen, wie Thilo Fischer im Gespräch berichtet hat. Welche weiteren Zutaten braucht es, damit betriebliche Mitbestimmung erfolgreich im Sinne der Beschäftigten ist? Auch in den nächsten Folgen von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, werden wir über aktuelle Projekte des Deutschen Betriebsrätepreises und weitere Best Practice berichten. Wenn ihr zu diesem Thema auf dem Laufenden bleiben wollt, dann ist unbedingt auch der Blick in unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb zu empfehlen. Monatlich berichten wir hier über alles, was wichtig ist für die betriebliche Mitbestimmung. Welche rechtlichen Regeln gelten und sind zu beachten und wie lassen sich diese in der Praxis umsetzen? Werft mal einen Blick hinein, in den Shownotes findet ihr den Link auf unsere Website. In Kürze erscheint dann schon die nächste Folge unseres Podcasts. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das war's für heute. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns. Bis dahin und auf Wiederhören.